Liebe Gemeinde, der Psalm 16, den wir gerade nach der Übersetzung Hoffnung für alle gehört haben, ist eines der ältesten Zeugnisse der Auferstehung bzw. eines der ältesten Zeugnisse der Hoffnung auf die Auferstehung und der Hoffnung auf ein Leben über den Tod hinaus. Dieses alte Lied, das wir ja heute, dessen Melodie, ursprüngliche Melodie wir nicht mehr kennen, ist zitiert worden, gerade die letzten Verse, du wirst nicht zugeben oder du wirst nicht zulassen, dass ich die Verwesung sehe, so heißt es im Luthertext. Dieses alte Lied wird bei Petrus beispielsweise in der Pfingstpredigt erwähnt und als Beleg dafür angeführt, Gott hat schon vorausgesagt, dass Jesus Christus nicht im Tode bleiben wird. Und Petrus deutet diesen Psalm, also dieses Gedicht oder dieses Gebet als Worte des Christus, weil er sagt, letztlich ist David ja gestorben. Auf David treffen diese Dinge nicht zu, dass er nicht jetzt verwest sei im Grab, sondern letztlich trifft das nur auf Jesus Christus zu und deswegen sagt er, David hat als ein Prophet gesprochen. Und auch Paulus hat in seinen Missionspredigten dieses Wort immer wieder aufgenommen und es auf Christus gedeutet. Ich denke, wir können dieses Wort genauso, oder das ist nicht nur mein Denken natürlich, sondern das ist auch ein Denken in der Tradition natürlich, wenn wir zu Christus gehören, können wir diese Aussagen, die auf ihn bezogen sind, auch auf uns beziehen. Gerade im Andenken daran, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir wollen jetzt durch diesen Psalm 16 durchgehen und uns einmal anschauen, was sind eigentlich die Grundlagen dieser Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, nach diesem Psalm 16. Und das vielleicht auch ein Stück weit in Verbindung mit dem Eingangswort tun. Was heißt es dann? Haltet eure Lenden umgürtet. Das heißt, seid bereit, auch in die Ewigkeit zu gehen. Und ein Grundgedanke, der darüber stehen kann und soll, ist dieser Gedanke, wir sind zum Sterben fertig, wenn wir uns lebend zu dem halten, der das Leben ist, zu Jesus Christus. Und deswegen einige oder drei Themen habe ich in diesem Psalm gefunden, drei Themen, die gerade so zielgerichtet auch auf unsere Aussage hinlaufen. Das Erste, was uns in diesem Psalm entgegenleuchtet, ist, es kommt darauf an, eine feste Beziehung zu Gott zu haben. Eine feste Beziehung zu Gott. Das ist etwas, was uns bereit macht, einerseits im Leben zu bestehen, andererseits aber auch bereit macht, in die Ewigkeit zu gehen. Beide Aspekte sind damit eingeschlossen und eine feste Beziehung zu Gott, so haben wir es gehört, bekommen wir durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und als Christen glauben wir, dass Jesus der Weg zu Gott ist und dass eine feste Beziehung zu Gott nur über Jesus und nur durch Jesus Christus möglich ist. Anderes Wort, was er dazu sagt, ich bin die Tür zum Vaterhaus. Wer durch mich eingeht, der ist dort angekommen. Ich sage es in eigenen Worten. Also eine feste Beziehung zu Gott, das ist das Erste, worum es geht. Das Zweite, kommt auch, ein freudiges Bekenntnis zu Gott. Wer eine feste Beziehung zu Gott hat, der hat auch ein freudiges Bekenntnis. Und im Römer 10, Vers 9 und 10 heißt es, wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Christus der Sohn Gottes ist und mit deinem Munde bekennst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Sind die beiden Klammern. Einmal, dass wir im Herzen glauben, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der Weg zu Gott, er ist die Tür zu Gott. Und das Zweite, dass wir dazu auch stehen, dass wir uns dazu auch vor den Menschen bekennen und dass wir uns freudig dazu bekennen, wie wir es nachher in diesem Psalm auch sehen werden. Und das Dritte, was dann aus diesen beiden Dingen folgt, ist ein festes Bleiben bei und an Gott. Das ist das Dritte, dass wir bei und an ihm bleiben werden. Wenn wir in diesem Leben uns zu ihm halten, wenn wir eine feste Beziehung zu ihm haben, dann ist es nämlich so, dass diese Beziehung über den Tod hinaus bleibt. Wir alle wünschen uns, wenn wir mit Menschen in Liebe verbunden sind, dass diese Liebe nie ein Ende hat. Wir alle fürchten uns davor, geliebte Menschen zu verlieren. Und leider machen wir im Leben diese Erfahrung. Gott hält die Menschen, die er liebt oder mit denen er in Liebe verbunden ist, die behält er bei sich. Die Beziehung, die Liebesbeziehung eines Menschen zu Gott kann nicht durch den Tod aufgelöst werden, weil Gott der Herr ist über Leben und Tod und weil er die zu sich nimmt, die hier mit ihm verbunden sind. In unserem Psalm wird diese Beziehung zu Gott, diese feste Beziehung zu Gott entfaltet. Und zwar, sie ist getragen vom Vertrauen, getragen davon, dass ich darauf vertraue, dass Gott mich schützt, getragen vom Vertrauen auf Gottes Schutz. Er ist mit mir. Das ist schon einmal die Grundlage des Glaubens, dass ich weiß, er schützt mich, er hält mich. Da kann es natürlich sein, oder da werden wir uns vielleicht an Dinge erinnern oder auch diese Aussage etwas in Frage stellen. Uns ist ja schon allen mal etwas zugestoßen, was nicht gut war, wo wir sagen, hat Gott mich da beschützt? Und wir hören und erleben natürlich auch immer wieder, dass wir oder andere trotzdem hier und da Schaden leiden können. Und dennoch sollen wir darauf vertrauen, er hält seine Hand letztlich über uns. Wovor müssen wir den Schutz finden? Wir denken immer ganz schnell an äußere Dinge, an äußere Feinde, vor denen wir, oder an äußere Umstände, vor denen wir von Gott beschützt werden sollen oder müssen. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott uns vor uns selber schützen muss. Dass wir auch selber in uns etliches tragen, das kommt dann im Vater Unser unter dem Thema, führe uns nicht in Versuchung zur Sprache, dass auch in uns etliches steckt, wo wir nur hoffen können, dass Gott uns vor uns selber schützt. Vor Schritten, die nicht gut sind, vor Schritten, die unbedacht sind, und vor Dingen, die wir vielleicht anderen antun könnten, wenn er uns nicht seine Gebote oder auch mal einen Stopp in den Weg stellt. Also wir wollen darauf vertrauen oder sollen darauf vertrauen, dass Gott uns vor uns selber, aber auch vor anderen und auch vor manchen Unbilden und Katastrophen schützt, die da sind oder die kommen werden. Und dieses Vertrauen wird immer wieder auf die Probe gestellt. Das kenne ich auch. Dass es nicht so blauäugig gesehen werden kann. Mir kann also gar nichts zustoßen. Natürlich kann mir etwas zustoßen. Aber ich weiß eins. An ihm geht nichts vorbei. Das ist einmal, diese feste Beziehung ist von einem Vertrauen getragen darauf, dass er seine Hände über mir hält. Das Zweite, es ist getragen von der Gewissheit, dass Gott alles für mich ist, beziehungsweise, deswegen habe ich alles in Klammern gesetzt, dass er für mich ist. Das ist das Erste, dass ich davon überzeugt bin, Gott ist für mich, er liebt mich. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um mir zu begegnen. Er möchte das Beste für mich. Er steht auf meiner Seite. Das heißt nicht, dass er mir immer Recht gibt. Das heißt auch, dass er mich auch in Frage stellen kann, wenn ich mit ihm im Gespräch bin. Aber er ist um mein Wohl besorgt. Und er ist insofern alles für mich, als ich alles, was ich bin und habe, auch von ihm habe. Und wie Augustinus gesagt hat, alles kann ich verlieren in diesem Leben. Und auch meinen Leib, meinen Körper kann ich verlieren, aber ihn kann ich nicht verlieren. Und insofern dieser Gedanke, den Augustinus in seinen Bekenntnissen dann äußert, ist es nicht unsinnig, dass wir Zuflucht bei anderen Dingen suchen, Zuflucht bei anderen Menschen, bei Menschen, Zuflucht bei irgendwelchen materiellen Dingen oder in irgendwelchen Gedankengebäuden, es ist ja angesprochen in unserem Psalm, anderen Göttern. Ein Gott ist nach Martin Luther alles das, was wir fürchten und worauf wir unsere Zuversicht setzen. Ist es nicht blanker Unsinn, bei anderem zu suchen, was Gott nur zu geben vermag? Augustinus sagte, die Seele des Menschen ist unruhig, bis sie endlich ans Ziel zu ihm kommt. Sonst flattert sie von Blüte zu Blüte, weiß gar nicht, was sie sucht. Bei ihm nur kommen wir zur Ruhe. Er möchte unser Ein und Alles sein. Und mit ihm sollen wir die Dinge und die Menschen lieben, die zu uns gehören. Und wir sollen einfach wissen, dass er sie uns geschenkt hat, dass er sie uns begleiten lässt, aber dass er der Ursprung aller guten Gaben ist, all dessen, was wir haben und sind. Also diese Gewissheit, dass er alles für uns ist und dass er für uns ist, auf unserer Seite steht, auch etwas Wichtiges. Und dann die Erfahrung, von ihm versorgt zu sein, auch etwas Wichtiges, dass wir diese Erfahrung machen, dass wir nicht denken, ja, dass es uns gut geht, dass wir versorgt sind. Das haben wir uns selbst, unseren eigenen Kräften zu verdanken, sondern dass wir sehen, und das ist ja noch einmal dieser Gedanke, das, was wir haben, ist aus seiner Hand. Überhaupt, dass wir gesund sind, dass wir leben können, wie wir leben, dass wir etwas erwirtschaften können, auch das haben wir nicht uns selbst zuzuschreiben. Und von daher dieses Bewusstsein, von ihm versorgt zu sein, auch das gehört zu einer lebendigen Beziehung. Das äußert sich dann beispielsweise darin, dass wir dankbar sind für das, was wir haben, was wir sind, und dass wir das zum Beispiel auch im Tischgebet, das ist ja so eine Facette dessen, dass wir das auch zum Ausdruck bringen, dass das, was wir zu essen beispielsweise haben, dass das auch aus seiner Hand kommt. Also von daher diese feste Beziehung, die getragen ist, einmal vom Vertrauen auf den Schutz Gottes, von der Gewissheit, dass er für mich ist und dass er alles für mich ist, dass ich alles in ihm habe und dass ich von ihm versorgt werde. Das nächste ist das freudige Bekenntnis. Und da bekennt dieser Psalmist zunächst, Gott ist mein Berater. Mit ihm kann ich alles absprechen. Ihn kann ich fragen an Wegesgabeln. Und auch da mag es vielleicht für uns manchmal die Frage geben, wie höre ich ihn? Wie kann ich ihn gut verstehen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir deswegen, wenn Gott unser Berater sein soll, auch in seinem Wort Bescheid wissen, dass sein Wort für uns auch die Quelle dessen ist, was Gott uns rät. Das heißt, dass wir uns einerseits nach dem ausrichten, was er uns zu sagen hat, dass wir dann aber auch im Gebet im Gespräch sind mit ihm. Und dass wir darauf aus sind, seinen Willen zu tun und nicht das, was wir uns wünschen, vielleicht zu seinem Willen zu deklarieren. Dass wir sagen, ich wünsche mir das und dann wird es auch Gottes Wille sein. Sondern dass wir ihn fragen. Er ist bereit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und der Psalmist sagt, ich habe in ihm meinen Berater gefunden. Meinen Berater, der mir auf dem Weg, Lebensweg Orientierung gibt. Und da finden wir dann, wenn wir ihn fragen, finden wir ja natürlich solche Worte, wie kann ich zu Gott finden, das hatten wir vorhin schon, wie kann ich durchs Leben finden, ohne vielleicht für andere eine Last zu werden, sondern für andere ein Segen zu sein, das ist unsere Berufung. Und wenn wir uns dann mit seinem Wort auseinandersetzen, dann werden wir sehen, Gott beruft uns dafür, dass unser Leben ein Licht ist, ein Licht für Menschen, die vielleicht traurig und hoffnungslos sind. Das ist unsere Berufung, wenn wir jetzt danach fragen. Und so möchte Gott unser Berater sein. Er ist aber nicht nur unser Berater, er ist auch unser Beistand. Wie gut ist es, wenn wir in Problemen stecken, wenn jemand an unserer Seite steht, wenn wir nicht alleine gelassen sind. Und Menschen können das oft nur in ganz beschränkter Weise erfüllen. Gott steht an meiner Seite. Das sollte für jeden, der sich an ihn hält, eine ganz feste Gewissheit sein. Er sorgt dafür, dass ich dabei bleibe. Er sorgt dafür, dass ich mein Vertrauen nicht wegschmeiße. Im Psalm 73 heißt es im Vers 25, dass wir, ja, nachdem der Psalmist ganz viel Argumente gebracht hat, weswegen er eigentlich gar nicht mehr glauben könnte, und diese Argumente habe ich auch, weswegen ich nicht glauben könnte, dass er sagt, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich weiß, als ich meine erste Frau verloren habe, da konnte ich auch nicht mehr glauben, wollte auch gar nicht mehr. Aber er hat mich gehalten und deswegen bin ich noch hier. Also auch als Pastor tätig. Ich habe mir schon andere Wege überlegt und wollte eigentlich einen anderen Weg ohne Gott gehen. Aber er hat mich gehalten. Und dass uns das auch etwas ganz Gewisses ist, er ist derjenige, der uns stützt, der uns begleitet und der hinter uns steht und uns einen festen Halt gibt, auch in schweren Zeiten. Wohl dem, der ihn hat. Und das andere, er ist meine Freude. Er sorgt dafür, dass ich mich freuen kann. Paulus sagt im Philipperbrief, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Wer ihn an seiner Seite hat, wer um diesen Vater weiß, der kann nur sich darüber freuen. Der kann sich über das freuen, was er natürlich auch in diesem Leben hat. Aber die größte Freude ist, dass ich ihn habe. Und dass ich deswegen nicht sehen muss, meinen Sinn von anderen Menschen, meinen Lebenssinn zu erwarten. Und das ist ja etwas, womit wir jeden Menschen überfordern, wenn wir sagen, du bist der Sinn meines Lebens. Damit machst du jeden Menschen kaputt und jede Beziehung kaputt, weil du ihn überforderst. Er ist der Sinn unseres Lebens. Und wie Augustinus sagte, wenn du einen Menschen hast, der dir wichtig ist, dann sag, nimm ihn an der Hand und sag, ihn wollen wir lieben und nicht denken, dass wir gegenseitig der Sinn des Lebens sein können. Er ist die letzte Freude. Er gibt uns auch in dieser, er möchte, dass wir uns aneinander freuen und er ist betrübt, wenn wir das nicht tun. Er möchte auch, dass wir Freude an seiner Schöpfung, an den guten Gaben seiner Schöpfung haben, aber er ist der Grund aller Freude. Wir singen ja dann auch zum Jahresbeginn wieder, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Eine Freude, die nicht vergeht, die nicht so oberflächlich ist, dass sie ganz schnell wie eine Kerze ausgepustet werden kann, sondern die wie ein Sturmlicht auch in schweren Zeiten besteht. Und dann das Letzte, das feste Bleiben bei und an Gott. Und da kommen wir jetzt zu den Versen, die gerade für den Ewigkeitssonntag von Gewicht sind. Im Psalm heißt es, du wirst mich nicht der Verwesung überlassen. Und da können wir natürlich, und das unter dem Stichwort, der Tod ist nicht mein Ende. Damit mit dem Mein bin ich nicht persönlich gemeint, sondern dass es geht, in dieses Mein können sich alle hineinsetzen, die Christus haben, die an ihn glauben, die zu ihm gehören. Der Tod ist nicht mein Ende. Und jetzt werden wir natürlich sagen, im Gegensatz zu Jesus Christus, der auferstanden ist und tatsächlich nicht, dessen Körper nicht verwest ist, werden wir natürlich sagen, wie uns Friedrich Schiller gesagt hat in einem seiner Gedichte, ich denke, das ist das Gedicht Resignation, Verwesung straft die Hoffnung Lügen. Also Verwesung zeigt doch, dass diese Hoffnung auf Gott nicht berechtigt ist. Und Schiller sagt das dann so, für Hoffnungen, Verwesung straft sie Lügen, gabst du gewisse Güter hin. Also du hast auf Dinge verzichtet, müssen wir gar nicht unbedingt, es sei denn, das sind Dinge, die uns schaden. Und Du hast Güter hingegeben und dennoch hat dir die Verwesung gezeigt, dass die Sache mit Gott nicht stimmt. Und dennoch wissen wir, dass unser Körper zu trennen ist von unserer Existenz, die wir bei Gott führen werden. Der Körper, Paulus sagt uns im 2. Korinther 5, Vers 1, wenn diese Hütte abgebrochen wird, damit meint er den irdischen Körper, dann haben wir ein neues Haus. Gott gibt uns einen neuen Körper. Wir werden bei ihm sein. Das ist sein Versprechen. Mein Tod oder der Tod ist nicht mein Ende. Das gilt für jeden, der sich an Jesus Christus anschließt. Und deswegen dürfen wir ja auch im Gedenken an unsere Hinterbliebenen, an unsere Verstorbenen sagen, sie sind bei Gott. Sie gehören noch zu uns. Wir werden mit ihnen vereint sein. Sie sind nicht verloren gegangen. Übrigens alle Heiligen zu Halloween umgearbeitet und in bedenklicher Weise umgearbeitet. Halloween heißt eigentlich alle Heiligen. Und das heißt alle, die uns vorausgegangen sind. Normalerweise steckt hinter diesem Allerheiligentag der Gedanke, dass wir mit ihnen zusammengehören, die in die Ewigkeit vorausgegangen sind, dass man aus der Kirche Gottes, also aus der ganz großen Universalkirche Gottes, nicht durch den Tod hinausfällt, weil die Beziehung mit Gott, die man hat, aufrechterhalten wird. Also mein Tod ist nicht mein Ende, er ist das Ende der irdischen Hütte, aber mehr auch nicht. Er ist der Übergang ins neue Leben. Und deswegen der Gedanke, das Leben geht weiter, das sagt dieser Psalm in aller Klarheit. Wenn ich sterbe, werde ich leben. Das Leben ist nicht dann abgeschlossen. Und das Letzte, Gott verspricht mir unendliches Glück. Das, so schließt dann dieser Psalm, gerade unendliches Glück steht dann auch in unserer Übersetzung Hoffnung für alle. Er gibt mir oder verspricht mir unendliches Glück. Das ist das, was die wir verlesen haben und die uns vorausgegangen sind, jetzt schon erfahren dürfen. Und das ist die Hoffnung, auf die wir uns verlassen können. Gott verheißt uns ewiges Glück. Das heißt noch einmal ganz schnell im Schnelldurchlauf, was hilft also angesichts der Wirklichkeit, dass wir sterben werden, dass wir sterblich sind? Eine feste Beziehung zu Gott, ein freudiges Bekenntnis zu ihm und dann werden wir erfahren, dass wir gehalten sind. Ein festes Bleiben bei und an ihm ist die Folge dessen, wenn wir mit ihm leben. Amen. Wir singen das nächste Lied, Nummer 690.